Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Es gibt so ein paar ganz besondere Spiele, die haben einen dermaßen großen Platz im Herzen der Spieler, dass auch irgendwie niemand aufgibt, selbst wenn das Spiel vor 14 Jahren erstmals angekündigt, dann eingestellt, dann wieder aufgenommen und dann mehrfach verschoben wurde. Irgendwie will trotzdem niemand die Hoffnung aufgeben, so auch bei Stalker 2, das einen der ultimativen Singleplayer-Story-Shooter würdig fortsetzen soll. Und darüber wollen und ich könnte fast sagen, müssen wir heute sprechen. Und zwar mit meiner stärksten Ödland-Abenteurergruppe, die ich mir zusammengestellt habe. Ich begrüße zum einen mal den Mann, der mit seiner Vorstellungskraft schon selbst Open Worlds von Horrorwelt bis Märchen-Fantasy geschaffen hat. Herzlich willkommen, lieber Steffen, von unseren Kollegen bei BTV. Schön, dass
du da bist. Hallo, danke. Danke, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich wieder Videospiele sprechen darf. Das freut mich sehr. Hallo.
Es ist jedes Mal ein Highlight, wenn du da bist. Und ich komme gleich nochmal zu dir, weil ich finde das super spannend, weil ich dich bisher gar nicht mit Stalker in Verbindung gebracht habe. Wohl mit Open Worlds. Ich habe es angekündigt, ja. Du erschaffst sie selber in Pen and Paper. Ich kann passend dazu noch den Mann vorstellen, der mit seiner Vorstellungskraft schon selbst Open Worlds von Mittelalter-Fantasy bis 40er Jahre Horror-Mystery geschaffen hat und der Stalker 2 schon anspielen konnte. Herzlich willkommen, Fabiano.
Hallo.
Ihr seid quasi eine Person.
Ja, wir sind Couch Pen and Paper.
Ja, ihr seid Pen and Paper Couch, das stimmt. Außerdem auf meiner Moderations-Couch der Ernsthaftigkeit begrüße ich noch meinen dritten Gast, der meine Abenteurergruppe vervollständigt. Und zwar den Mann, der es sich nicht nehmen lässt, dabei zu sein, wann immer es um sein Herzensspiel Stalker geht. Und der außerdem, wie immer, bei so heiklen, komplizierten Entwicklungsthemen wahrscheinlich einen Haufen Geschäftsberichte unter den Arm geklemmt hat. Herzlich willkommen, Micha.
Hallo, nein, ich bin tatsächlich nur aus reiner Leidenschaft dabei, weil ich Stalker so liebe. Und das war auch der Grund, warum ich Steffen gefragt habe, ob er auch mit dabei sein könnte, weil wir vor kurzem bei BTV eingeladen waren, gemeinsam beim Spielejahr 2007, als das erste Stalker erschienen ist. Und er war mein einziger Verbündeter in dieser Runde, der Stalker auch liebt. Das Spiel zu niedrig bewertet wurde.
Ich weiß gar nicht,
Video.
Was da los war, Michael. Ich bin ganz ehrlich, ich dachte, ich bin da reingegangen und bin umringt von Leuten, die Stalker richtig gut finden, den Kollegen. Und dann gucke ich auf die Wertung und denke mir so, was ist eigentlich, wo bin ich hier gerade? Ja. Wo, dass du da warst?
Also ich hoffe, danach gab es auch personelle Konsequenzen natürlich.
Ja, hatte es, definitiv. Ja,
ja, selbstverständlich. Da muss ich dich nämlich gleich mal fragen. Ich habe es schon angekündigt. Ich habe dich bisher nie in Verbindung gebracht mit Stalker. Man verbindet dich hauptsächlich mit Rollenspielen, mit Pen and Paper, mit dieser ganzen Sparte. Was verbindest du mit Stalker?
Naja, also tatsächlich ist es für mich so ein bisschen ein Spiel meiner Jugend, sage ich mal. Ich habe das viel zu früh gespielt, um das hier direkt festzumachen. Ja, also die Kollegen von der USK sind, glaube ich, über uns. Ich habe es viel zu früh gespielt, es war sehr gruselig, aber mich hat einfach diese Welt so sehr in den Bann gezogen. Dieses postapokalyptische, dieses ernsthafte, diese eigene Dynamik, die die Spielwelt hatte. Und auch wenn es absolut schlimm war, als es rausgekommen ist, rein vom Bugzustand her, es hat mich immer wieder zurückgebracht. Auch heutzutage habe ich immer wieder Bock, zwischendurch Stalker 1 zu spielen. Es ist nicht mehr so einfach zum Laufen zu kriegen. Es gibt zwar jede Menge Community-Mods, aber auch die sind sehr nicht gut zu installieren. Es dauert ewig, bis man alles drauf hat. Und dementsprechend bin ich dann immer so, ich steige ein, habe 2 Stunden installiert, spiele dann 10 Minuten und denke mir, ach ja, war das schön damals. Und mach's wieder aus. Ich freue mich auf Stalker 2.
Ja, das stimmt. Auch das mit den Community-Mods. Ich habe schon so oft jetzt, ich meine, es gibt mehrere Spiele, bei denen das so ist, aber ich habe das schon so oft jetzt gelesen, wann immer auch in der Vergangenheit die Versionen von Stalker 2 kritisiert wurden, dass sie irgendwie ein bisschen kaputt sind, dass es Probleme gibt und so. Immer wieder schreiben Leute drunter, macht ja nichts. Wir brauchen einfach nur das Basisspiel. Wir machen den Rest, das passt schon.
Das stimmt.
Also da ist so eine unglaubliche Leidenschaft dahinter. Wie sieht's bei dir aus, Micha? Was verbindest du mit Stalker?
Also ich liebe halt einfach, mir geht's wie Steffen, diese postapokalyptischen, depressiven, gemeinen Spiele, in die du reingehst, du hast keine Ahnung, was du tun sollst, du hast keine Ahnung, wie sie funktionieren, und dann geben sie dir erstmal auf die Fresse. Mhm. Weil du im Zweifelsfall nicht mal weißt, wo du eine Pistole findest oder wo du Munition für die Pistole findest. Und wenn du Munition für die Pistole findest, sind es nur 3 Kugeln. Und dann kommen 4 Mutantenhunde auf dich zu oder so. Und das ist genau der gleiche Faktor, den ich zum Beispiel an einem Gothic liebe. Einfach dieses in eine Welt geworfen zu werden, und der wird erstmal gesagt, komm klar, Micha.
Ja. Ne?
So wie im echten Leben quasi. Und Stalker hat das halt mit Bravour gemacht. Da hat vieles nicht funktioniert, vieles nicht zusammengepasst damals auch zum Release. Aber allein diese Atmosphäre, dieser Zone, dieses zerstörten Ödlandes da rund um das Kernkraftwerk, das ehemalige, das war halt klasse.
Das, ja, absolut. Also du beschreibst es halt, wenn du sagst, es ist wie das echte Leben, so rund um das Kernkraftwerk, das Ödland, und alles ist furchtbar und man ist nirgendwo willkommen und alles ist schrecklich und Postapokalypse, klar.
Ja, das, ich meine, du bist in Berlin aufgewachsen, ne? Das ist ja ungefähr so,
das zum ersten Mal rausgehen. Das ist ein richtig guter Punkt. Das ist ein richtig guter Punkt. Wahrscheinlich bin ich deswegen erstmal standardmäßig gar nicht so beeindruckt davon, weil ich denke mir so, ja, ist doch
normal.
Alles wie immer.
Ich weiß nicht, wo ich eine Pistole finde. Ich weiß
nicht. In Berlin weiß ich sogar eher, wo ich eine Pistole finde, aber das ist ein anderes Thema. Naja, gut.
Moment mal.
Fabiano, du bist ja auf diesen 2 Couchen der ultimativen Open-World-Experten, auch noch der ultimative Open-World-Experte aus diesen Open-World-Experten. Ja. Du gehst aber an das Thema Stalker tatsächlich eher unvoreingenommener ran, weil du weniger Nostalgie damit verbindest. Das heißt, du bist ein bisschen die Stimme der Community, die sich jetzt fragt, ohne die Nostalgiebrille, was steckt denn da jetzt eigentlich drin in diesem Stalker 2, was alle so hypen?
Du hast gerade sehr schön ausgedrückt, dass ich absolut ahnungslos bin.
Ja, guck, und jetzt hast du es kaputt gemacht. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, das richtig toll zu formulieren, und es wurde zunichte gemacht.
Ja, Stalker ist wirklich so ein sehr Wunderpunkt von mir. Ich habe Stalker besessen, theoretisch. Mein Vater hat das gespielt. Mein Vater war aber auch jemand, der schon darauf geachtet hat, dass ich Sachen spiele, die für mich gedacht sind. Der kannte sich mit Spielen aus, mit Computerspielen, der kannte sich mit der OSK aus, der wusste, wie das gedacht ist. Und der hat sogar für mich Star Wars Battlefront 1 Probe gespielt, um sicherzustellen, dass ich das spielen darf, weil es ab 16 war. Und bei Stalker hieß es dann halt, ja, nein. deswegen habe ich Stalker manchmal so über seine Schulter gesehen und war fasziniert, mir das anzugucken, weil es so gritty aussah und düster. Und dadurch, dass mein Vater gesagt hat, du spielst keinen Stalker, mein Lieber, war es nochmal ein bisschen extra interessant. Ich habe auch sehr viel, wir hatten ja die GameStar zu Hause als Heft, und ich habe dann einfach die ganze Zeit immer die Stalker-Berichte gelesen, weil mich das irgendwie fasziniert hat. Was ist das eigentlich für ein Spiel? Warum ist das so, ist das ein Horrorspiel? Ist das ein Shooter? Ist das irgendwie ein Shooter-Rollenspiel? Was ist da los? Mhm. Aber ich habe es dann nie wirklich nachgeholt. Ich habe es mal gekauft auf Steam, ohne zu spielen dann. Aber ich besitze es offenbar in mehreren Formen. Ich hätte schon mehrmals die Chance gehabt, es irgendwie auszuprobieren, und dann hat es sich nie ergeben. Aber ich weiß, dass alles, was ich darüber weiß, dass es eigentlich ein Spiel für mich sein müsste, ähnlich wie Gothic, weil ich auch nur sehr vage gespielt habe. Ich weiß aber dafür, wofür es geliebt wird, dafür, dass die Open World so nachvollziehbar ist, dafür, dass es so ein düsteres Setting hat und auch ein historisches Setting mit Chernobyl, ist es eigentlich was mich begeistern sollte, und deswegen bin ich jetzt sehr, sehr dankbar für Stalker 2, weil das entgeht mir nicht. Das spiele ich.
Du hast es sogar schon gespielt, hier auf der Gamescom, den Anfang.
Ich habe es sogar schon gespielt, ja.
Wie viel hast du denn gesehen? Ein Interview hast du auch noch geführt. Was sind die Teile, die du gesehen hast? Was sind die Mechaniken, die du austesten konntest?
Ich habe halt den Anfang vom Spiel gesehen.
Ja.
Das war im Prinzip das, was schon ein paar andere Leute auch gesehen haben. Das ist, glaube ich, derselbe Abschnitt gewesen wie letztes Jahr auf der Gamescom. Mhm. Darüber können wir noch reden, dass sie immer nur einen Abschnitt zeigen von diesem Spiel.
Ist aber auch sehr spannend, weil der sich sehr verändert hat auch.
Ja, also zumindest was man darüber hört.
Ja.
Es war halt der Anfang vom Spiel, es geht los, du kommst da an in einem Lastwagen oder in so einem Truck in der Zone und bekommst direkt irgendwie Sachen um die Ohren gepfeffert von wegen Artefakt, das du irgendwie bei dir im Garten gefunden hast, und du musst losgehen und musst irgendwelche Anomalien scannen und ein Kraftwerk irgendwie dich da durchkämpfen. Alle möglichen wilden Sachen, und ich habe mich halt da reingefühlt und war direkt fasziniert von der Atmosphäre auf jeden Fall.
Mhm. Und ihr beide als Kenner vom ersten Teil, ihr habt ja auch den Reveal gesehen, also den großen, nicht Reveal, naja, Gameplay-Reveal, sagen wir mal, den großen Gameplay-Trailer wo es nochmal dieses Deep Dive-Video gab, wo ja auch unter anderem nochmal Bereiche, Locations zu sehen waren aus dem ersten Teil, die es jetzt wieder gibt. Was kam da für euch rüber? Was waren eure Gefühle? Wo hattet ihr Sorgen? Wo hattet ihr ein gutes Gefühl?
Also als erstes ist mir natürlich das Herz aufgegangen, alle die Sachen wiederzusehen, die es in Stalker 1 gab, mit der wunderschönen Grafik. Also da haben sie ja nochmal einen krassen Sprung gemacht, was den ganzen Look des Spiels angeht. Damals, als Stalker 1 rausgekommen ist, war es technisch gesehen auf einem sehr schlechten Stand, grafikmäßig aber schon echt sehr, sehr gut. Mhm. Und vor allem, was für mich damals den ersten Teil ausgemacht hat, war das Setting, weil das gab es ja vorher nicht. Ne? Ich meine, wir sind in Tschernobyl, wir sind irgendwie in Pripyat in den Gebieten da um das alte Kernkraftwerk. Und das hat man vorher noch nie gesehen. Ich habe das in keinem anderen Spiel vorher gespielt. Und dementsprechend fand ich es so schön, das alles wiederzusehen. Und man fühlt sich auch direkt wieder zu Hause. Die Farbpalette, die Anzeigen, die Waffen. Das Erste, was man gesehen hatte, glaube ich, oder ein Teil, was man zuerst gesehen hatte, waren auch, ne, die Schrauben, die man hat, um die Anomalien auszulösen.
Ja, perfekt.
Und das ist perfekt, ja. Und da habe ich direkt gedacht, geil, das wird super. Ich freue mich direkt wieder darauf, dass das Spiel wieder zurückkommt und man wieder in diese Welt eintauchen kann. Aber direkt kam auch wieder so dieses Flashback. Oh mein Gott, hoffentlich kommt es in einem ordentlichen Zustand raus. Und hoffentlich muss ich nicht noch 3 Jahre warten, bis die Community richtig gepatcht hat.
Ja, das ist genau diese Mischung aus Zuversicht und Angst, die ich auch hatte, als ich das gesehen habe. Weil am Anfang auch diese 5 Stichworte, die sie nennen, die für sie besonders wichtig sind mit, das muss ich ablesen, das kann ich mir nicht merken, weil Atmosphäre, Freiheit, Einsamkeit, Angst und Trauer, Gänsehaut.
Sofort.
Ne, genau das ist Stalker, diese Freiheit, in diese Welt geworfen zu werden, Angst zu haben, weil man nur 3 Kugeln in der Pistole hat und dann kommen 4 Mutantenhunde und so weiter. Also genau das sind die Gefühle, die ich haben möchte. Gleichzeitig erklären sie aber in diesem Deep Dive, ja, also wir haben schon mit ambitionierten Plänen angefangen und dann sind die immer ambitionierter geworden im Verlauf der Entwicklung. Und wenn du sowas hörst, gehen alle Alarmglocken an und du sagst erstmal, oh.
Ne? Ja, sofort.
Also die Frage ist halt immer noch, die über uns schwebt, kriegen sie das hin?
Ja.
Ne? Oder ist es immer noch ein Sorgenkind? Und jetzt gerade, nachdem wir letztes Jahr diese katastrophale Gamescom-Demo gesehen haben, zumindest in einem technischen Zustand hierbei, der halt leider einfach schlecht war, muss man sagen, wie war es jetzt? War sie runder?
Sie war technisch einwandfrei, würde ich sagen. Also ich hatte keine krassen Bugs, ich hatte keine irgendwie technischen Probleme. Das Shooter-Gameplay hat echt Spaß gemacht. Die Atmosphäre war top-notch, es sah wundervoll aus. Also dieser Abschnitt, den ich da gespielt habe, wenn so das ganze Spiel ist, dann wäre es perfekt. Also es war halt wirklich sehr gepolished, es hat sich wie ein richtig gutes Spiel, war eine richtig geile Demo, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe gegen Mutanten gekämpft, ich habe gegen andere Stalker gekämpft, also gegen irgendwelche Banditen, und beides war unterhaltsam. Die Anomalien waren cool inszeniert, die Lichtstimmung war brillant, also es hat sich so schön mich einfach in diese Welt gezogen. Und was du gerade gesagt hast, dieses Gefühl von Einsamkeit und diese Düsternis, von Anfang an sofort spürbar. Ich habe mich so vor den Kopf gestoßen gefühlt, dass ich da irgendwie in diese Zone geschubst würde.
Wie viel Munition hattest du am Anfang?
Oh, das ist eine gute Frage.
Boah, das hättest du mich vorher fragen, dass ich mir das merke.
Also,
ich hatte genug erstmal.
Ja,
also
das ist schlecht. Ich hatte schon alles falsch gemacht.
Ich hatte keine Sorge erstmal um Munition.
Also es war mehr als ein Schuss, das können wir festhalten.
Also mehr als null ist schon mal zu viel.
Das ist schon Luxus.
Ja, eigentlich schon. Luxus, ne?
Ich hatte einen Revolver, also eine Pistole und dann habe ich später noch ein Sturmgewehr gefunden und dann habe ich später noch ein anderes Sturmgewehr gefunden. Also was Munition angeht, war ich erstmal...
2 Sturmgewehre direkt
am Anfang. Wir fangen hier Zeug um die Ohren.
Wo sind wir denn hier? Das ist nicht mehr mein Stalker.
Aber ich habe es gebraucht, weil spätestens als da der erste Mutant angerannt kam, der unsichtbar werden konnte, was ich nicht wusste, dass sowas überhaupt möglich ist in Stalker, habe ich irgendwie stark gestanden und halt mit meinem Sturmgewehr wild irgendwie in die Büsche geschossen, weil ich dachte, was passiert hier gerade? Wer greift mich hier gerade eigentlich an? Das heißt, ich habe Munition auch verschwendet.
Okay, haben sie dir gesagt, ob das wirklich der Anfang des Spiels ist, so wie es dann auch in der fertigen Version sein wird, wenn sie kommen?
Ja, also es ist ziemlich sicher, weil es gab halt eine Intro-Sequenz und es wirkte schon sehr wie die erste Szene, die man spielt, wo man dieser Lastwagen durch die Dunkelheit brettert. Ja. Und man dann auf dem auf der Ladestation, auf der Ladefläche des Lastwagens aufwacht, weil das ist ja, glaube ich, eine Besonderheit auch im Vergleich zum ersten Stalker, dass man jemand ist, der komplett neu in die Zone reinkommt. Man ist niemand, der da irgendwie schon länger sich aufhält und weiß, was da eigentlich los ist, sondern man kommt von draußen, weil man halt ein Artefakt gefunden hat. Und dieses Artefakt soll untersucht werden und dafür gehst du dann nach Tschernobyl.
Jetzt ist ja der spannende Teil, ihr habt es schon gesagt, zum einen kann das überhaupt in einem technisch annähernd kompetenten Zustand rauskommen und warum zeigen sie immer den Anfang? Um das nochmal zusammenzufassen, dieser Anfang hat sich wirklich sehr verändert. Du hast es schon angedeutet, wir haben den auch gesehen, beziehungsweise die Kollegin Nathalie und Marco von Nerdkultur haben sich den von unserer Seite aus angeschaut, letztes Jahr Gamescom 2023. Und es war die gleiche Szene und sowohl die beiden als auch die Leute von extern, die sich das angeschaut haben, waren wirklich negativ überrascht davon, in was für einem Zustand das gespielt werden konnte oder eigentlich fast gar nicht gespielt werden konnte. Man konnte irgendwie es gar nicht so richtig bewerten unter normalen inhaltlichen Gesichtspunkten, weil es einfach nicht funktioniert hat und sehr, sehr unfertig gewirkt hat. Und da haben wir damals auch schon sehr besorgt darüber gesprochen. Ja. War das auch die Phase, in der das Entwicklerstudio stark vom Ukraine-Krieg betroffen war?
Ja.
Und wir haben gesagt, gut, das ist jetzt wahrscheinlich nicht besonders einfach objektiv zu bewerten an der Stelle. Mittlerweile haben sie offensichtlich sehr viel repariert, weil nicht nur du, Fabiano, einen sehr guten Eindruck von dem Anfang hattest, sondern auch kürzlich der Kollege Demi, der es auch schon spielen konnte, auch den Anfang, vor so 2 Monaten ungefähr. Und da sagen wir jetzt also gut, sie konnten das reparieren. Nun ist das Spiel aber noch wesentlich größer. Und da ist jetzt die Sorge, brauchen sie da auch noch mal so lang, um das zu fixen? Oder ist das jetzt, haben sie da die Learnings anwenden können, die sie hatten vom Anfang?
Ja, die Frage ist ja, wird es gefixt sein,
ja,
wenn es kommt? Also das ist, Fabiano hat es gerade schon gesagt, ne, wenn alles so wäre wie der Anfang, so sauber und poliert, das ist ja das typische Messedemo-Phänomen dann am Ende, dann wäre es natürlich eine tolle Nachricht. Aber bei all den Plänen, die sie haben, bei aller Variabilität, die da ja drinstecken soll, wo sie auch in dem eigenen Deep Dive sagen, naja, es wird schon Teile des Spiels geben, die wirst du gar nicht sehen.
Ja.
Wenn du zum ersten Mal durchläufst. Du wirst Entscheidungen treffen, die Fraktionen komplett verändern können in dieser Spielwelt. Du wirst unterschiedliche Enden natürlich haben, wie sie es für einen Stalker gehört. Ja, also ich erwarte mindestens 15 oder so. 13 waren es, glaube ich, im ersten Teil. Aber die ganze Variabilität, die dadurch drinsteckt, ist natürlich eine riesige Balancing- und Fehlerbehebungshölle.
Ja.
Und es ist unmöglich zu sagen, ob sie das hinkriegen.
Richtig, denn du sagst es schon, sie wollen einige neue Mechaniken einbauen und sie wollen vor allem sehr viel größer und sehr viel ambitionierter werden. Steffen, was hältst du denn abgesehen von der Machbarkeit von den neuen Mechaniken oder den auch neuen KI-Tools, die sie einbauen wollen?
Also es klingt natürlich erstmal auf den ersten Blick und auf dem Papier alles fantastisch. So, ne? Dass Fraktionen sich irgendwie aufspalten können, dass dieses ganze Fraktionssystem ein bisschen mehr ist, es ist einfach nur ein Balken, der sich irgendwie auffüllt, so die klassische Rufleiste, hey, du bist jetzt Freund mit dieser Fraktion. Ne? Das finde ich alles super. So, das finde ich alles toll und ich finde es gut, dass sie sich daran machen. Aber ich wünsche mir einfach, dass sie erstmal den Fokus legen auf das Core-Gameplay, weil das ist für mich das Allerwichtigste, und auf die Welt und auf das Gefühl, was ich haben will, weil alles andere darum herum, mit den Fraktionen und so weiter, ist nett, das ist alles cool. Aber eigentlich wollen die Stalker-Fans ja eigentlich nur ein neues Stalker 1 in schicker und in Messer laufen. Mhm. Also ich glaube, gerade auch wenn es so um die Open World geht, ich brauche keine Open World, die größer ist als die von Stalker 1 eigentlich. Weil die Stalker 1-Welt war schon sehr groß. Und ich muss nicht eine riesige Open World haben, in der ich irgendwie 80 Stunden verbringen muss mit irgendwelchen Sammelaufgaben oder so.
Ja.
Sondern ich will eigentlich ganz klare, begrenzte Areale, die zwar gewisse Sandbox-Elemente haben, wo ich mich freieren bewegen kann, die gleichzeitig aber auch alle für sich keine Langeweile bieten, die alle schön aussehen, die alle gut funktionieren, wo es keine Möglichkeit gibt, irgendwie mal durch Bugs oder so rauszuglitschen oder irgend so ein Kram, sondern ich will eigentlich, dass es funktioniert, dass die Areale alle gut voneinander scheidbar sind und dann bin ich schon zufrieden. Mhm. Und deswegen so die ganzen großen Pläne, dieses Ganze, wir machen es noch größer, es wird alles fetter. Aber es kann doch auch, es reicht doch, wenn Stalker 1 nochmal ist.
Ja,
also,
Das ist genau das, was so verdächtig ist dann einfach.
Ja, genau.
Man muss ja dazu sagen, das erste Stalker hatte ja nicht mal eine Open World, sondern es waren einzelne Regionen, die halt getrennt waren durch Ladebildschirme. Jetzt machen sie eine durchgehende Welt und sagen dazu ja auch noch, es sind 20 Regionen und jede davon soll sich anfühlen wie ein eigenständiges Spiel, weil sie halt komplett unterschiedliche Bewohner und Flora und Fauna haben. Wo du dann so denkst, okay, schalt doch mal einen Gang zurück und mach irgendwie, weil ich meine, wenn sie das hinkriegen, auch da wieder, wäre es absolut faszinierend, weil gerade diese Einsamkeit, die sie vermitteln wollen, braucht ja Weite, damit sie funktioniert. Mhm. Und insofern, wenn es klappt, bin ich der größte Fan. Aber mir ging es genau wie dir. Ich dachte mir dann, fahr doch eine Nummer zurück, mach doch erstmal 10 Regionen, mach die richtig geil und dann schauen wir weiter.
Sie haben genau auch das, auf der Messe jetzt wieder gesagt, erstmal 100 Stunden Spielzeit, um alles zu sehen, was doppelt so viel ist wie für Stalker 1.
Ja.
und dann auch noch, ja, und wir haben das alles handgebaut und gefüllt. Also wir haben nicht so viel prozedurale Generierung genutzt, sondern wir wollen, dass alles individuell ist, dass kein Raum aussieht wie der andere, dass ihr kein Gebäude seht, das irgendwo anders aufsteht. Dann denke ich mir, okay, alles klar, krass, ich wusste gar nicht, dass ihr plötzlich Ubisoft geworden seid. Die machen das.
Ja, ich meine, es klingt absolut fantastisch, wenn das umsetzbar wäre, aber das ist wirklich kein AAA-Studio. Und wenn schon AAA-Studios mit sowas kämpfen, ohne Ende, sowas vernünftig Hand zu füllen, ich sag nur Bethesda, die das jetzt bei Starfield ja auch nicht gemacht haben, es einfach zu viel war. Wenn selbst die schon damit kämpfen, dann fragt man sich, das ist doch eigentlich unmöglich zu schaffen. Irgendwo muss man ja Abstriche machen. Und ich glaube auch, wie ihr, vielleicht setzen sie möglicherweise den falschen Fokus. Also wenn natürlich, ich bin dabei euch zu sagen, wir machen die Welt jetzt komplett offen, ist super zuträglich wahrscheinlich für das Stalker-Gefühl. Und es ist auch super zuträglich für das Stalker-Gefühl, generell eine recht große Welt zu haben.
Ja.
Wir sind ja alle Vertreter davon, immer zu sagen, gern Open World, aber nur, wenn es beim Spiel Sinn ergibt.
Ja.
Und für Stalker ergibt es Sinn, 100%. Aber es muss nicht noch größer werden. Das hat ja kaum jemand gesagt nach dem ersten. Niemand hat gesagt, tolles Spiel, aber ich wünsche, die Welt wäre dreimal so groß.
Nein, das sagt eigentlich nie jemand, oder?
Wünschte ich schon.
Ja.
Aber es muss nicht sein.
Ja,
es gab vorher wünschst du dir andere Dinge, glaube ich. Also vorher wünschst du dir eher, dass es funktioniert.
Na, ihr Ding ist halt, dass sie diese zwei Welten zusammenbringen wollen, von denen sie ja auch reden. Einerseits diese Story-Erfahrung, für die sie jetzt ja auch Motion-Capturing, Cutscenes drehen, die sie ja dann auch hin und wieder in Trailern veröffentlichen, wo du halt wirklich noch immersiver die Sachen erzählt bekommen sollst, fast schon wie in einem Cyberpunk, was ja auch aus der Ego-Perspektive erzählt. Also das ist auch nicht leicht zu machen, sage ich mal. Also da muss schon ordentlich viel Arbeit drinstecken. Plus dazu diese zweite Welt, in der sie sagen, hey, du musst der Story ja gar nicht folgen, mein Freund. Leb doch einfach in dieser Welt und lebe das Leben eines Stalkers, weil um dich herum diese Welt auch ohne dein Zutun simuliert wird, wo dann auch andere Stalker sich in der Zone bewegen, wo Fraktionen auseinanderbrechen oder sich irgendwie ihre Anführer ändern, wo sonst was alles um dich herum passiert und du sollst dich einfach als Teil dieser lebendigen Zone fühlen. Und ich sitze dann da und sage, das sind zwei Spiele. Also wir reden hier alleine schon über zwei Spiele, die sie irgendwie zusammenbringen wollen. Und das hat ja schon beim ersten Stalker nicht funktioniert. Also da wollten sie auch schon diese A-Life-Lebenssimulationen in der Welt haben. Die gab es zwar, aber lang nicht in dem Maße, wie sie ursprünglich angekündigt hatten. Inzwischen gibt es Mods, die sie dann reinbauen. Ja. Können wir vielleicht auch noch kurz drüber quatschen dann. Aber ich glaube, also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das alles schon von Anfang an reibungslos funktioniert.
Ja. Vielleicht tun wir natürlich auch da GC Studios da irgendwie Unrecht. Ne? Ja, es kann auch einfach sein, dass sie jetzt mittlerweile so tief drin sind und so weit sind, dass es alles sehr, sehr gut funktioniert. Und sie haben ja auch Partner an der Seite mit großen Publishern, die da auch sicherlich ein Auge drauf haben. Jetzt wurde es aber natürlich auch wieder ein bisschen von hinten verschoben. Wir befinden uns jetzt gerade im November als Release-Datum. Ich glaube tatsächlich, wir werden es in einem okayen Zustand bekommen. Es wird nicht super gut laufen, es wird aber okay laufen, aber nicht mehr dieses Jahr. Also ich glaube auch, November wird wahrscheinlich schwierig einzuhalten sein, auch wenn mich jetzt die Gamescom-Demo dieses Jahr wieder ein bisschen milde gestimmt hat. Mhm. Aber dennoch glaube ich, dass es so ein bisschen darauf hinausläuft, dass wir dann irgendwie nächstes Jahr vielleicht dann doch eher landen mit dem Full Release. Und dann das, was du gesagt hast, ich finde all das, was sie jetzt angekündigt haben zu diesen Sandbox-Elementen, finde ich cool, aber vielleicht werden sie das dann noch ein Stückchen zurücktunen und das ist dann vielleicht doch einfach ein Event, wo du dich entscheidest und dann bricht halt eine Fraktion auseinander und es ist vielleicht dann doch nicht so dynamisch, wie es sich jetzt erstmal anhört.
Ja.
Und das fände ich aber auch okay.
Mhm. Ja.
Das fände ich okay, dann würde ich sagen, ja, okay, fair enough, ihr habt es nicht rechtzeitig so gut hinbekommen, wie ihr es gerne gehabt hättet, alles cool, liefert es nach in einem DLC oder so, das finde ich vollkommen fein, weil für mich ist wichtig, wenn ich so eine Lebenssimulation spielen will, gerade so in so einer postapokalyptischen Welt, spiele ich DayZ oder spiele ich einen Tarkov oder irgendwie sowas, ja? Mhm. Was ich will, ist so ein bisschen Lebenssimulation, Essen, Trinken, meine Waffe geht kaputt, das finde ich cool. Aber ich will jetzt nicht 3 Stunden damit verbringen, irgendwie durch ein Haus zu gehen und Karotten zu sammeln, sondern ich will dann doch auch wieder in die Story mit reingesogen werden. Und das, sollten sie ja den Fokus setzen, finde ich.
Ja, mehr Story als Survival dann einfach.
Wir haben hier jemanden in der Runde sitzen, die schon als Kohlbäuerin gelebt hat in Skyrim. Insofern
sehr gut.
Ist eher die andere Richtung dann wahrscheinlich.
Ja.
Wobei ich finde jetzt, das, was Steffen beschreibt als Survival-Aspekt, brauche ich auch nicht für ein gutes Rollenspiel Lebenssimulation. Das ist nicht unbedingt das, was ich dann für eine Lebenssimulation in einem Spiel brauche, sondern das ist dann bei mir auch eher die Atmosphäre, auch eher die Möglichkeit, ein bisschen selber Entscheidungen zu treffen, wie ich Dinge angehe oder wie lange ich mich irgendwo aufhalte, zum Beispiel auf einem Kohlhof. Ich glaube, das ist bei mir dann...
Zum Beispiel für immer.
Richtig. Das ist bei mir dann eher wichtiger, als wirklich harte Survival-Aspekte drin zu haben, bis ins letzte Detail. Was mir ehrlich gesagt, sag ich mal, am meisten Sorgen macht bei diesem ganzen schwammigen, kann das jetzt was werden? Wir kennen das ja durchaus, das ist nicht unüblich, dass große Spiele hinten raus ein bisschen weniger ausgefeilt oder technisch weniger gut funktionierend sind. Naja, so wie ich. Hinten raus werden meine Sätze technisch weniger funktionieren. Ja, aber wir haben das jetzt zum Beispiel bei Baldur's Gate sogar erlebt, dass am Anfang noch wirklich brillant war, weil das einfach der Teil war, an dem sie sehr lange sehr viel gearbeitet haben und dass dann der dritte Akt, zumindest bei Release, einfach noch nicht so top-notch war, wo sie dann noch ein bisschen geschraubt haben. Selbst bei sowas wie Baldur's Gate 3. Und da ist es ja noch irgendwie relativ überschaubar und isoliert, weil da kann man sagen, klar, das ist einfach ein Teil der Geschichte und der Welt, der nicht top-notch ausgefeilt ist. Bei einer Open World, die so krass miteinander verknüpft und verwoben ist, kann leider, wenn du hinten raus Probleme hast, das auch wieder Probleme am Anfang machen und im gesamten Spiel. Das kann das komplette Spiel zerschießen. Ja. Da hast du das nicht so isoliert.
Ja, voll, voll. Und vor allem, weil die ganze Welt von Anfang an ja frei begehbar sein soll. Natürlich mit Hürden, ne? Also wenn du irgendwo ein Monster hast, das noch zu stark für dich ist, dann gibst du halt auf die Fresse und da kommst du nicht hin.
Ja.
Aber wenn dann halt irgendwie, dann gehe ich halt am Anfang gleich in Region 14 von 20.
Ja.
Die Bug-Region, ja, wo dann nichts mehr funktioniert. Also so viele Risiken einfach durch die Größe und durch die Offenheit und die Freiheit, das ist, ja, puh, also ich möchte es nicht entwickeln müssen, würde ich sagen. Was ich Fabiano noch gerne fragen würde, ist, wie viel hast du Inventar gemanagt, als du es gespielt hast?
Frage. Inventar gemanagt? Was verstehst du denn unter Inventarmanagement?
Also du hast so einen großen Bildschirm mit lauter Kästchen,
ja,
wo ganz kleine Items drin sind, die du dann rumschieben musst, so kleine einzelne Munitionsclips oder
Wodkaflaschen, um Platz zu schaffen,
Käsestücke, Salami so, oder sowas.
War nicht wirklich großer Teil der Demo. Ich meine, die Demo war jetzt ja auch nur, ich glaube, eine halbe Stunde oder so, die ich gespielt habe. Und da war halt der Hauptaspekt wirklich einfach das Spiel ein bisschen kennenlernen, sich etwas umsehen, herausfinden, was man eigentlich hat. Vor allem das Inventar war ja auch zu 90% vollgestopft mit diesem Scanner, den ich dabei hatte. So, also man bekommt direkt am Anfang
hier so ist dein Scanner.
Also man kriegt von so einem Wissenschaftler so einen Scanner, so eine riesiger Zylinder einfach, wo er dann irgendwie dein Artefakt reinwirft und dann musst du mit dem Scanner zu so Anomalien laufen und den da hinstellen und dann Anomalien scannen und der war halt, hat mein ganzes Inventar verstopft. Das heißt, ich hätte nicht wirklich die Gelegenheit gehabt, groß mein Inventar zu managen, aber ich hatte zumindest kurz den Moment, wo ich überlegt habe, ob ich ein Sturmgewehr wegwerfe, um das andere zu behalten. Aber dann hatte ich mich dagegen entschieden.
Okay.
Das liebe ich da ja auch immer in Resident Evil. Da mache ich ja auch ultra gern Inventarmanagement. Und wenn man mir da dann plötzlich irgendein riesiges Scheißteil in die Hand drückt, was irgendwie sechs Inventarplätze auf einmal belegt, vor allem, wenn sie es machen, nur weil sie wissen, oh, du bekommst in dieser Cutscene gleich ein großes Objekt. Deswegen geben wir dir jetzt ein richtig albernes, anderes großes Objekt, damit du damit diese Cutscene triggern kannst, ja, damit wir wissen, deine Tasche ist frei für das große Objekt, was du dann kriegst.
Ja, hier ist die Regentonne, in der wir diesen Scanner gepackt haben.
Ja.
Und hier ist ein Raketenwerfer. Ja.
Bei Stalker 1 war es einfach so, wenn der Inventar nicht voll war für einen Questgegenstand, dann ist die Quest dann abgebrochen und du konntest nicht mehr weitermachen.
Ja. Von daher. Richtig, richtig.
Gut. Ja,
das stimmt. War ein Traum. Aber das ist immer, im Prinzip, weil du es vorhin schon angesprochen hast, immer der Moment, wo ich eine Stalker-Mod installiere, so ein Stalker Anomaly oder sowas, das ja super faszinierend ist, weil es die drei Welten der Stalker-Teile miteinander verschmilzt, weil es diese Lebenssimulation halt auf ein höheres Niveau hebt, als sie damals möglich war im Hauptspiel. Aber dann mache ich das Inventar auf und ich weiß auch, da gibt es Mods und so, aber dann mache ich das Inventar auf und denke mir, ich habe keinen Bock auf das UI.
Ja.
Also das ist halt einfach, es fühlt sich so clunky und so alt an, irgendwie dann die Sachen da einzeln. Ich weiß, es gehört für viele Leute zur Faszination irgendwie dazu, aber dann würde ich eher sagen, dann bin ich doch dann der totale Gothic-Typ, der einfach mitnimmt, was er findet.
Ja.
Weil, ne? Einfach alles im Rucksack.
Was ich sehr mochte tatsächlich bei Stalker, apropos Inventar und kleine fummelige Gegenstände, die man da drin herumschiebt, nachdem ich gegen so drei Banditen gekämpft habe, habe ich den ihr Lager geplündert und da lagen halt ihre Essensrationen rum. Und ich bin ein totaler Fan davon, wenn Spiele unnötig aufwendige Animationen dafür haben, Sachen zu konsumieren.
Ja,
absolut. Das hat Stalker auch, weil ich konnte mich dann entscheiden, da lag so eine Dose irgendwie mit Thunfisch oder Fleisch oder Gulasch oder so rum. Und dann habe ich die Wahl gehabt, direkt einstecken oder direkt snacken. Da habe ich gesagt, ja, snack das. Und dann greift er sich das so, macht die Dose auf, zieht so eine Gabel, pickt sich so die einzelnen Fleischstücke raus und steckt es wieder weg.
Okay.
Und das mochte ich sehr gerne. Das gleiche beim Energy Drink. Den nimmt er sich so, macht ihn auf und dann schlägt er ein bisschen seine Energie rein. Habe ich sehr genossen. Ich mag so Details. Einfach kleine atmosphärische, unnötig aufwendige Animationen.
Wahnsinn. Ja. Aber wenn sie selbst in solche Details so einen Aufwand stecken.
Ja.
Ne? Ja. Da alles ist die ganze Zeit reingeflossen in die Thunfisch-Animation.
Genau, das war die Thunfisch-Animation.
Alle Regionen nach Region 10 sind halt irgendwie einfach nur ein Loch im Boden.
Aber Thunfisch-Animation.
Die Thunfisch-Animation funktioniert.
Oh, aber das ist eigentlich so schade, weil ich mag sowas zum Beispiel auch total gern. Und ich liebe ja, dass sie diese Ambitionen haben. Das ist ja total toll, dass sie sagen, wir haben so viel Leidenschaft dafür, Teil 1 nochmal auf ein komplett neues Level zu heben. Ich liebe das. Ich will das überhaupt nicht kritisieren, aber man ist da so besorgt.
Ja, das ist das richtige Wort, ja, besorgt. Das ist halt, bei vielen Spielen hatte ich das jetzt irgendwie, ich hatte es auch bei Avowed beispielsweise, dass ich irgendwie mal das Gefühl hatte, oh, das klingt alles so gut, aber dann sitzt man da so und man denkt sich so, das ist alles so schön, um wahr zu sein. Man wurde schon so oft enttäuscht und man möchte nicht mehr enttäuscht werden von Videospielen, weil nicht von seinen Lieblingsvideospielen. Und das ist so, und dann wird es vielleicht doch gut, aber vielleicht wird es auch schlecht, ich weiß es nicht.
Ja.
Und es gibt dann halt Spiele, die dich natürlich dann positiv überraschen. Wie war es mit Baldur's Gate 3 so, was jetzt mittlerweile zum eins meiner Lieblingsspielen geworden ist, wo ich auch dachte, nein, das werden sie niemals schaffen. Das ist zu ambitioniert, das wird nicht funktionieren, das wird auf gar keinen Fall so geil werden, wie sie es beschreiben. Hinterher war es so geil, mit ein paar Abstrichen. Deswegen hoffe ich einfach, dass Stalker 2 das Baldur's Gate 3 Treatment bekommt. Dass es erstmal rauskommt und am Ende ist es vielleicht nicht so gut. So, am Ende gibt es vielleicht ein paar Bugs im letzten Kapitel oder so. Das war im ersten Teil auch so. Je näher man dem Kernkraftwerk gekommen ist, desto mehr hat man das Gefühl, dass die Strahlung direkt in den eigenen PC abgeht und dort irgendwie alles
total immer durchstand einfach.
Ja, genau, es war alles hinüber am Ende. Ja. Und,
das ist ein Multimedia-Projekt einfach.
Ja. Und wenn sie hinterher das Ganze einfach mit Patches dann noch patchen und sagen so, hey, wir brauchen jetzt hier noch 2-3 Monate, bin ich fein damit. Ich gehe einfach nochmal 3-mal durch die ersten Gebiete, sammle noch 17 verschiedene Artefakte und dann bin ich happy.
Ja. Ich lasse auch nicht zu, dass ich von diesem Spiel enttäuscht bin, selbst wenn es rauskommt und es ist in keinem guten Zustand, weil ich einfach überhaupt froh bin, dass es kommt.
Ja.
Ne? Ich meine, du hast vorhin schon gesagt, es entsteht halt unter schrecklichen Umständen im Ukraine-Krieg.
Ja.
Man muss schon froh sein, dass sie das hinkriegen. Man muss schon froh sein, dass es auch überhaupt noch einen Ort gibt, dass solche Spiele entstehen können. Man muss froh sein, dass Microsoft, man weiß nicht genau, wie viel sie machen, ne, vielleicht haben sie auch nur mal irgendwie ein paar Schokoriegel rübergeschickt, aber dass sie das unterstützen, ne, ihnen hier natürlich den Auftritt ermöglichen.
Ja.
Dass, also, ich will nicht irgendwie drauf rumhauen, wenn es dann, also natürlich muss man Leuten sagen, hey, solltet ihr dafür Geld ausgeben, ne, oder ist es noch zu früh irgendwie, das ist klar, aber ich will dann überhaupt nicht so grumpy dann da dran sitzen und sagen, oh, jetzt ist noch nicht fertig, sondern ich bin eher dann derjenige, der sagt, okay, cool, dass es kommt und jetzt macht's fertig, wenn es dann so sein sollte. Wenn es fertig ist, bin ich derjenige, der einfach dann ein paar Monate nicht da ist. Also, da sieht er mich dann einfach eine Weile nicht.
Ja,
da habe ich Meetings dann immer.
Baldur's Gate hatte ja auch den Vorteil, dass wenn man an den Punkt gekommen ist, wo man gemerkt hat, so ganz fertig war das jetzt eigentlich nicht, hat dieses Spiel dich schon so krass begeistert. Das hat ja so eine unfassbare Qualität bis zu diesem Punkt gehabt, bis zu diesem dritten Akt, dass du es bereit warst, okay, jetzt lasse ich mir aber davon nicht mein Erlebnis ruinieren, weil was Baldur's Gate bis dahin geleistet hat, war so erfüllend und hat so viel Spaß gemacht und war so kompetent und herausragend gemacht, dass man sich dachte, das schlucke ich jetzt auch noch. Und vielleicht ist es bei Stalker 2 auch so.
War der Punkt für dich am Ende der Demo erreicht? Saßt du am Ende der Demo, also nicht vielleicht der Punkt, aber ein kleiner Cousin davon, dass du gesagt hast, hey, aber jetzt hätte ich Bock weiterzumachen?
Habe ich nicht ganz verstanden.
Am Ende als du mit der Demo durch warst, war dann für dich ein kleiner Cousin des Punktes erreicht, den du in Baldur's Gate hattest, dass du gesagt hast, okay, jetzt kann es weitergehen. Jetzt
habe ich ja auch ein Cousin des Gefühls, das du hattest, als du Baldur's Gate reingespielt hast. Schön ausgedrückt.
Ja. Ich wusste gerade nicht, ob du die Demo von Stalker
oder Baldur's Gate meinst. Ich war auch sehr verwirrt gerade, ob es auch noch um Baldur's Gate geht.
Ja, man hat mich auch.
Okay, du meinst die Demo von Stalker, ob ich danach Lust hatte?
Genau.
100%. Ich hätte sehr, sehr gerne noch viel, viel weiter gespielt, weil es eben toll erzählt war auch. Also muss man auch mal sagen, die Story, ich kann jetzt kein Urteil über die Story fällen, aber wie sie inszeniert war und die Aufmachung, sehr, sehr spannend. Was ist es mit dem Artefakt? Toll geschriebene Dialoge. Ich mag den eigenen Spielercharakter, der hat irgendwie so eine richtig grumpy Art irgendwie an sich. Er ist die ganze Zeit schlecht drauf.
Bitte?
Er redet, ja.
Oh, okay.
Und er ist die ganze Zeit schlecht drauf.
Das ist perfekt. Damit kann ich mich identifizieren.
Er ist richtig mies drauf, weil er sagt, da ist jetzt dieses dumme Artefakt in meinem Einkaufskorb gelandet. Und jetzt bin ich hier in dieser verdammten Zone. Mutanten springen mich an. Was zur Hölle? Was ist hier los? Und das fühle ich sehr, dass er ein bisschen schlecht drauf ist. Aber auch irgendwie ein bisschen, so ein bisschen trockenen Humor. Ich mag den Protagonisten, ich mag seine Geschichte, ich bin sehr gespannt, wie es damit weitergeht. Und es endet ja, ich weiß gar nicht, ob man das spoilern soll, aber es endet ja mit einem Cliffhanger, dass man da in Gefangenschaft quasi gerät oder zumindest von jemandem ausgenommen.
Das war tatsächlich das. Ich wollte es jetzt auch nicht gespoilert haben.
Ja.
Aber
jetzt
das
ist
war
es passiert.
Ja, aber das ist gut, weil das war genau das, was ich dachte, als du erzählt hast, dass du mit Waffen zugeworfen wirst am Anfang. Ich dachte mir, da muss doch noch ein Twist kommen,
ja,
dass du dann irgendwie an einem Punkt dastehst, an dem dir alles wieder weggenommen wird. Und dann musst du deine drei Kugeln suchen für deine Pistole.
Genau, du wirst das wieder geschlagen oder sowas.
Ja, 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 genau. Dann fängst du mit so einem Ast, mit so einem Stock an.
Genau.
Und dann kommt dieser unsichtbare Mutant zurück und du rennst erstmal.
Ja. Ja.
Das muss einfach passieren. Den Punkt muss es geben. In dem Spiel.
Ja. Aber ich weiß nicht, ob man wirklich gefangen genommen wird. Man wird halt ausgenockt am Ende.
Es kann auch natürlich sehr gut einfach für die Demo jetzt erstmal sein, dass sie quasi ein Ende für die Demo haben wollten. Das heißt, es ist nicht mal wirklich ein Spoiler. Wir wissen gar nicht wirklich, wie und ob das dann am Ende auch so im Spiel drin ist.
Ja.
Aber irgendwas wird es wahrscheinlich geben. Das stimmt, ja.
Ja. Du kannst halt nicht am Anfang 30 Raketenwerfer bekommen und dann heißt es so, und jetzt geht er raus.
Wie lange man eigentlich spielen muss, schon bei Stalker 1, um an ein Sturmgewehr zu kommen.
Hallo, ich
das ist ein absoluter Luxusgegenstand.
Stunden!
Ja,
Stunden!
Ja. Und das ist dann auch so eine zusammengerödelte AK irgendwo, wo nichts mal oben drauf ist. Ja. Das Ding fällt halb auseinander und so. Ne?
Und bis dahin hast du halt diesen einen Munitionsclip mit irgendwie 6 Pistolenkugeln und deine mickrige Erbsenpistole in der Hand und siehst halt dann am Horizont einen so einen Mutantenhund kommen und denkst dir, nee, Freunde, da gehe ich einfach, da gehe ich nicht hin.
Ich wünschte, ich hätte Mutanten kommen sehen in der Demo. Er ist neben mir aufgetaucht, hat gesagt, hallo, Ibims, der Mutant.
Ich finde auch das, was du gerade mit dem sprechenden Protagonisten angesprochen hast, das müssen wir auch noch mal kurz besprechen, weil das ist sehr, sehr spannend. Das habe ich auch gehört, dass das so sein wird. Sie haben aber eigentlich gesagt, er sagt nur in den wichtigen Momenten etwas. Das ist jetzt natürlich, kann man sehr weit auslegen.
Ja.
wie war so bei dir der Anteil, der Redeanteil von ihm?
Also die Demo war folgendermaßen. Es ging halt los, es gab eine Cutscene, da hat mein Protagonist mit diesem Professor geredet, der ihm diesen richtig fetten Scanner gegeben hat. Und dann hat er eigentlich die ganze Zeit immer mal wieder was gesagt. Also er war auch über Funk mit diesem Professor verbunden und hat ihm halt Sachen erzählt, hat gesagt, ja, der Professor, den ich hier finden sollte, der lebt nicht mehr. Also man hat ihn schon, für meinen Eindruck hat er nicht weniger geredet als in anderen Story-Shootern. Also er hat schon die ganze Zeit was gesagt. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass er da investiert ist in diese Geschichte und sich mitteilen möchte.
Ja, das ist auch eine Gratwanderung. Weil das kann so in beide Richtungen gehen. Ne? Einerseits, wenn es so ein isoliertes, einsames Spiel ist, was diese Atmosphäre schaffen soll, kann das natürlich einfach enorm in die Hose gehen, weil ich bin eigentlich selten Fan davon, wenn Protagonisten
vor allem, wenn es passiert, nicht in Story-Sequenzen.
Ja.
Weil wenn jemand zu dir redet, okay, dann akzeptiere ich das.
Ja.
Aber ich hasse nichts mehr, als dass ich... Das macht ja diese Einsamkeit auch kaputt.
Ja,
ich laufe
durch
das Ödland, mache mir meine eigenen Gedanken über mein Leben und die Welt und auf einmal sagt mein Charakter irgendwie so, oh, eine Anomalie. Was ist denn das da? Oh, was für ein Scheiß da, jetzt fängt es an zu regnen.
Ja.
Ich hasse nichts mehr als diese ausgesprochenen Gedanken.
Richtig.
Aber das hat er nicht gemacht. Er hat nur mit dem Typen in seinem Kopf kommuniziert. Also mit dem Professor, den er über Funk halt hatte. Er hat nicht irgendwelche random Sachen für sich selbst, er hat nicht mit sich selbst gesprochen oder so. Er hat wirklich nur mit dem Professor da geredet.
Dieser Professor ist aber lecker.
Den gönne ich mir jetzt aber richtig. Aber wisst ihr, was da der Unterschied ist, glaube ich? Ich habe darüber so viel nachgedacht in den letzten Jahren, weil ich immer, das war ein riesiges Pet-Peeve von mir, sprechende Protagonisten, die zu sich selbst sprechen. Ich habe das wahnsinnig gehasst. Aber es gibt einen Unterschied, wo das für mich von extrem furchtbar zu brillant übergeht. Nämlich, wenn, wie ihr schon gesagt habt, die Protagonisten wirklich einfach nur nicht wirklich zu sich selbst sprechen, sondern im Grunde zum Spieler. Wenn sie im Grunde dem Spieler was erklären wollen, was sie niemals in der Situation zu sich selbst gesagt hätten, weil sie selber sich dessen komplett bewusst sind. Also sie selber müssen sich nicht erklären, oh nein, ich hatte schon wieder diesen schrecklichen Albtraum, den habe ich doch bereits seit 5 Jahren. Nein, das erklärt er mir in dem Moment, weil er denkt, ich bin dumm.
Ja.
Und das möchte ich nicht erklärt haben.
Genau, ich meine, wir schweifen ab, genau wie in dieser scheiß Gameplay-Demo von Bloodlines 2, wo dir deine Stimme in deinem Kopf sagt, oh, der Typ ist aber verdächtig. Nein, was wirklich?
Das ist wirklich das Schlimmste. Ja, wirklich. Ich kann es doch sehen, ich habe doch auch Augen.
Ja, wirklich.
Sowas mag ich auch überhaupt nicht.
Wo es aber dann wieder richtig gut ist, entschuldige ganz kurz, wo es dann wieder richtig Oder nein, sag du erst mal. Sag du erst mal negativ und dann komme ich mit positiv.
Okay. Ich wollte nur sagen, deshalb ist es ja jetzt ein immer häufigerer Trend in Videospielen, dass man immer irgendeine Form von kleinem Begleiter dabei hat, damit sie halt damit reden können. Jetzt auch bei Star Wars Outlaws mit Nix, klar, der kann noch viel mehr. Aber das ist ja auch ein Trend, den man immer öfters sieht, dass irgendwas um dich herum wuselt, nur damit dein Protagonist ständig mit etwas reden kann.
Und Dinge erklären kann. Ja. Und es gibt wirklich elegantere Lösungen, Dinge zu erklären oder zu zeigen. Wo aber dieses mit sich selbst sprechen, wo ich es dann wirklich brillant und fantastisch finde und wo es diese Atmosphäre von Stalker sogar stützen und tragen könnte, wäre, wenn der Protagonist wirklich die Sachen sagt, die ich auch gerade denke. Ich hatte ein paar Mal so tolle Momente in Spielen, auch wieder Resident Evil lustigerweise, wo einfach nur so ein kurzer Ausspruch, so ein emotionaler Ausruf von irgendwas kam, was wirklich genau das war, was ich empfunden habe in dem Moment. Ich habe einmal den tollsten Moment der Welt gehabt, wo ich mit Leon Sexy Kennedy, wie ich ihn gerne nenne, das S steht für sexy, mit ihm gleichzeitig irgendwie gesagt habe, als wir so um die Ecke liefen und plötzlich ein ganz bestimmter Gegner auf uns zukam, haben wir wirklich im Chor gleichzeitig gesagt, ach komm schon. Und es war wirklich allerbester Moment. Ich habe mich so verstanden gefühlt. Und in Stalker kann ich mir das total toll vorstellen, wenn man vielleicht mal so kleine Momente hat, wo irgendwie was besonders Gruseliges oder Atmosphärisches passiert und der Protagonist zum Beispiel einfach nur sehr leise zu sich selbst sowas sagen würde wie, oh mein Gott, oder so. Das fände ich total gut.
Ja. Solange es halt nicht nervig wird. Ne? Ja. Das ist halt wieder das, was wir vorhin gesagt hatten. Ne? Die Isolation ist das Wichtigste. Ich bin auch immer kein großer Fan davon, wenn Charaktere und gerade auch so in so Spielen wie bei Stalker immer dauerhaft so einen Knopf im Ohr haben und jederzeit angerufen werden können.
Ja.
Das finde ich auch nicht geil. Es ist okay, wenn irgendjemand so ein altes Radio dabei hat, wo man gerade noch mal so an manchen Stellen irgendwie so Kritzeln hört und dann irgendwie zwischendurch mal so Fragmente von irgendeiner Patrouille, die gerade durch irgendeinen Mutanten aufgehalten worden ist. Aber ich möchte nicht dauerhaft irgendjemanden im Ohr haben, der mir sagt, ah, so, da vorne musst du jetzt rechts entlang gehen und da müsste dann das nächste Questziel sein. Mhm. Weil das ist ja gerade das, was ich bei Stalker so gut finde, dass ich eben nicht an die Hand genommen werde, dass ich nicht hinter mir jemanden habe, der mir den Rücken frei hält und mir sagt so, hey, alles wird gut, du schaffst das schon, sondern ich will einfach nur allein in dieser Spielwelt sein und will eigentlich das Gefühl haben, dass hinter jeder Ecke irgendjemand lauert, der mir gerade mein Sturmgewehr wieder abnehmen möchte.
Ja, ich meine, es gibt ja einen Stalker und das wird es hoffentlich auch im zweiten Teil wieder geben. Du bist ja Teil dieser Stalker-Gemeinschaft, die sich manchmal so kleine Textnachrichten hin und her WhatsAppt, was gerade in der Spielwelt passiert oder teilweise auch gefaked halt damals, als die Simulation noch nicht so funktioniert hat. In den Mods funktioniert es scheinbar tatsächlich, dass sie halt sagen, hey, bin gerade mitten in eine Duty-Patrouille, eine der Fraktionen in der Spielwelt reingelaufen in Sektor 52. Vorsicht, wenn ihr da lang geht oder hier 5 Mutantenhunde gesichtet oder sowas. Das ist wieder cool,
ne,
weil es sich halt nicht so zulabert, sondern du hast halt einfach so einen Telegrafen, der dir dann einfach so ein bisschen Hints mitgibt und die Spielwelt einfach ein bisschen belebter macht und sich echter anfühlen lässt und authentischer. Das war eigentlich schon immer eine coole Idee, die sie hatten.
Stimmt, damals hatte man so ein PDA, das war Top-Notch-Technik,
und es kam immer diese, die man damals hatte.
Ja, genau, richtig.
Wenn da eine Meldung reinkam, das war halt klasse.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach so ein Ding war, wo unten noch so eine riesige Tastatur ausgeklappt hat.
Ja, das ist
dann musste man diese einzeln eintippen, so mit seinen Wurstfingern, die einzelnen Nachrichten.
Ja, wie von so einem riesen Ding im
Inventar einfach. Genau. Ich wünsche mir einfach, dass es so ein bisschen vielleicht machen wie bei Freelancer. Freelancer ist, finde ich, mal ein sehr gutes Ding, finde ich, dass man irgendwo lang geht und dann hört man vielleicht irgendwie über irgendeinen Funk oder jemanden rufen, wir werden gerade angegriffen, Hilfe, Hilfe. Und dann kann man da hingehen, kann überlegen, ob man sich vielleicht den Angreifern anschließt, um da sich ein bisschen Loot abzugreifen. Oder ob man beide Fraktionen einfach fertig macht, um den gesamten Loot zu bekommen. Mhm. Oder ob man wartet, bis beide sich irgendwie gegenseitig bekriegt haben und dann einfach nur die Reste aufsammelt, weil man gerade nur eine Pistole hat. Das fände ich wieder cool. Aber halt nicht dauerhaft, sondern einfach an bestimmten Punkten, wo es auch logisch ist, dass da gerade Leute aufeinandertreffen und nicht einfach irgendeiner Wildnis. Das finde ich nicht so schön.
Ja. Und was du gerade ansprichst, bringt mich noch auf einen zweiten Gedanken. Was in dieser Welt nämlich durchaus passieren sollte, sind so dynamische Weltevents.
Ja.
Ne, also, dass wirklich Dinge passieren um dich rum, die halt zufallsbasiert ausgelöst werden, wie in dem Skyrim ja auch, wo dann die Drachen landen oder so, dass du halt wirklich irgendwo reinläufst und dann ist da halt eine Zombie-Horde, wo vorher keine war. Oder irgendjemand ruft um Hilfe oder irgendwie zwei Fraktionen bekriegen sich dann mal, was ja zu so einer dynamischen Weltsimulation dazugehört. Eben, aber schon wieder eine Ebene ist, die nochmal eine Herausforderung draufsetzt für TC.
Was ich da fast am spannendsten finde, sind ja zufällig auftretende Anomalien.
Oh.
Weil sie auch gesagt haben, was da für seltsame, absurde Sachen passieren können. Sie haben mir von einer Anomalie erzählt, die dafür sorgt, dass in einer bestimmten Umgebung ständig Objekte die Plätze tauschen. Dass halt plötzlich hier ein Stuhl ist, der dann irgendwo anders wieder auftaucht. Oh. Und sowas irgendwie zufällig zu entdecken und zu sehen, oh, was ist das für eine neue, tolle, zufällige Anomalie, die hier gerade entsteht, das stelle ich mir richtig cool vor. Ja, aber toll, auch hier, ja, kriegen sie das hin? Ist es dann irgendwann, dass man denkt, ah, da ist schon wieder die Tauschanomalie, ach, da ist die Feueranomalie, okay, ja, da ist die Bounce-Anomalie, ja, auf die ich draufspringen kann? Oder fühlt es sich noch unique an, wie halt wirklich etwas, was radioaktiv zufällig verändert wurde und dann bestimmte neue abnormale Fähigkeiten aufweist.
Ja, ja, ich finde auch diese Bounce-Anomalie oder diese Sprung-Anomalien, die sie gezeigt haben, auch wenn du so einen Federfall quasi machen kannst auf eine Anomalie, dass du halt keinen Fallschaden nimmst und so langsam runtergesetzt, ja, genau, wirst. Wie gamey wird das denn sein?
Ja.
Ne? Weil das fühlt sich halt sehr schnell unnatürlich an, wenn es so, ja, offensichtlich passiert ist, dass das Spiel dir sagt, hey, spring vom Dachmecher. Ja. Das macht wirklich Spaß und keine Angst, du stirbst nicht.
Ja.
Weil genau da ist eine Anomalie. Weiß nicht, hast du da schon ein bisschen was gesehen in der Demo?
Ich wusste auch, dass es dieses Bounce-Anomalie gibt, die habe ich nicht gesehen. Ich fand aber die Stromanomalie ein bisschen gamey, mhm, weil was die Stromanomalie halt macht, sie fährt halt im Kreis und geht jedes, ja, Mal die gleiche Route.
Ja, okay.
Sie ist halt wie so ein, ja,
absolut
Standard.
Untypisch für eine Stromanomalie eigentlich.
Ja. Bitte?
Absolut untypisch für eine Stromanomalie, wie wir sie kennen. So einfach.
Es ist ja, ja, quasi die Anomalie der Stromanomalien.
Ja,
ja, stimmt.
Ja, ja.
Naja, also sie ist halt im Kreis geflogen und war halt im Prinzip das Hindernis und du musst halt deine Wege gut wählen, dass du da rechtzeitig durchkommst, bevor sie wieder ankommt und so. War halt eine Gameplay-Herausforderung, hat sich nicht angefühlt wie ein zufällig auftretendes Phänomen, sondern etwas, was genau hier sein soll, damit du halt da eben eine Herausforderung hast.
Ja,
ja, ja.
Was der Chat dich noch fragen möchte, war eine sehr gute Frage. Wie bulletschwämmig, kugelschwämmig, oh, ja, waren denn die Gegner? Also wie viel Munition musstest du da rein befördern?
Die Banditen nicht besonders, da hat ein, okay, Kopfschuss gereicht und dann waren sie weg. Die Mutanten, vor allem dieser eine unsichtbare Scheißmutant, der hat schon einiges ausgehalten. Also da habe ich schon gut Munition reingeballert. Ich dachte irgendwann auch, oh mein Gott, stirbt der überhaupt, wenn man da Munition reinballert? Ist der vielleicht irgendwie, weil ich wusste ja nicht, was das für ein Vieh ist, der konnte unsichtbar, mhm, werden, der hatte verschiedene Fähigkeiten, keine Ahnung, ob Kugeln dem überhaupt was ausmachen, aber irgendwann ist er in die Knie gegangen. Also er hat schon einiges aufgesaugt, muss man sagen. Ja,
ja, ah, gut, okay, was beim Mutanten ja aber jetzt sich auch nicht unrealistisch anfühlen muss.
Nö, genau, das ist okay.
Ja, ja, ja,
das finde ich auch.
Aber der Kampf gegen die Banditen war sehr spannend, weil da bin ich auch zum ersten Mal gestorben. Man muss sagen, es ist kein leichtes Spiel, Stalker 2. Die Banditen haben sich halt so, weißt du, aufgefächert und haben mich so in die Zange genommen im Prinzip und haben schon gut getroffen. Also ich musste da echt in Deckung bleiben, um einigermaßen Schutz zu haben. Und dann habe ich halt sehr strategisch versucht, sie einen nach dem anderen auszuknipsen, weil sie halt eine Herausforderung waren. Sie waren gefährlich. Das waren nicht irgendwelche Streuner, die jetzt hier waren und mich überfallen wollten und ich wusste, dass ich der Dovahkiin bin, der sie wegflext, sondern die wussten, dass sie mich hier aufs Korn nehmen können. Ja. Und das hat für echt viel Spannung gesorgt. Also ich war sehr angespannt, als diese Banditen da ankamen.
Ja. Das war ja auch damals im ersten Teil auch so ein großer Selling Point, ne? Die Gegner-KI. Das, mhm, hat man auch immer direkt gemerkt. Man hat am Anfang da so eine Mission bekommen, da sollte man dann auch in so ein altes Lagerhaus, da waren so ein paar Banditen und musste die ausschalten. Und man hat dann auch so ein paar Leute mit an die Hand bekommen, die einem geholfen haben. Und als ich auch das zum ersten Mal gespielt habe im ersten Teil, ich bin da hingelaufen, wusste gar nicht, wo ich hin muss. Meine Waffe, mal gucken. Und ich höre von überall Schreie, überall schießen Leute rum. Ich sterbe dutzendfach, bis ich überhaupt gecheckt habe, dass sie sich wirklich aufteilen, mich irgendwie in die Zange nehmen, während meine Kumpels irgendwie schon alle blutend am Boden liegen. Und das hat, finde ich, Stalker 1 auch immer sehr, sehr gut gemacht. Deswegen, ich finde es gut, dass du es so erzählst, weil dann ist es eigentlich genau das Feeling, was ich will von den Gegnern. Mhm. Ne? So dieses, sie sind eine eindeutige Gefahr und ich bin nicht besser als sie. Das ist für mich das Allerwichtigste,
ja,
eigentlich.
Ja, ja. Ich finde es fantastisch, dass du diese Szene genauso erlebt hast wie, ja, ich, weil ich hatte auch überhaupt nicht verstanden, dass da dieser Angriff ablaufen, ja, soll. Sondern auch, weil ich schleiche mich da jetzt rein, ja, und um mich rum explodiert plötzlich alles so ungefähr.
Ja,
ja. Großartig.
Was im Kontext von dem Shooter-Gameplay auch noch im Chat gefragt wurde, war das Trefferfeedback, was natürlich jetzt besonders lustig ist, wenn der Gegner unsichtbar war, aber auch da kann es Trefferfeedback,
ja,
geben. Wie hast du das erlebt?
Er war nicht durchgehend unsichtbar. Er schleicht sich halt unsichtbar an, dann wird er sichtbar und rammt dir halt seine Klauen ins Gesicht.
Mhm.
Auch hier, ich war mir teilweise nicht sicher, ob ich ihn treffe. Also es war nicht so, dass da er die ganze Zeit zusammengezuckt ist oder irgendwie von dem Ragdoll-Mechanik nach hinten geworfen wurde und so. Er war schon relativ stabil auf den Beinen und ich musste da wirklich draufhalten, um sicher zu gehen, dass er da auch was abbekommt. Ich meine, klar, da sind irgendwie halt Blut und so etwas halt aus seinem Körper, ja, rausgeflogen. aber man hatte jetzt nicht den Eindruck, dass die reine Wucht der Kugel diesen Mutanten komplett aus dem Konzept bringt.
Und wie war es dann bei den menschlichen Gegnern? Hattest du den Eindruck, das ist einfach generell das Trefferfeedback oder wirklich bezogen auf die Mutanten, wo man sich unsicher sein soll?
Bei den Menschen war es schwierig zu sagen, weil es war sehr dunkel und die haben alle so Taschenlampen gehabt. Ah, das heißt, meistens habe ich nur anhand der Taschenlampen grob erkannt, wo sie überhaupt sind. Mhm. Deswegen hatte ich keinen Moment, wo ich irgendwie jemanden ins Bein geschossen habe und er dann irgendwie darauf reagiert hat, sondern ich habe halt meistens versucht, die Lichtquelle auszumachen, weil ich dachte, da ist irgendwo sein Kopf. Und hab dann da drauf geschossen und dann ist er zusammengeklappt.
Okay, das sind aber dann auch nicht die hellsten. Oder doch? Wenn sie mit der Taschenlampe... Ja.
Ja. Ich meine, ich hatte auch eine Taschenlampe an. Ich war auch nicht...
Okay. Taschenlampen-Battle. Ja.
Einfach sich gegenseitig in die Augen leuchten, bis einer aufgibt. Naja.
Ich meine, was sie für die KI auch versprechen bei Stalker 2, ist ja, dass sie nicht wissen soll, erstmal, wo du bist. Ne? Auch wenn du schleichst oder dich irgendwie anpirschst oder sie dich noch nicht gesichtet haben. Und wenn du irgendwie Aufmerksamkeit erregst, wenn du irgendwie in die Luft schießt oder so, dass sie auch erstmal anfangen, dich dann zu suchen. Ne? Und nicht sofort auf dich aufmerksam werden, wenn du irgendwie einmal was machst. Also auch da, okay, bin gespannt, was funktioniert. Aber auch das ist halt dann, wäre eine coole, lebendige Simulation halt an deiner direkten Umgebung.
Ja. Fand ich aber im Interview mega spannend, dass sie das erklärt haben, weil sie halt auch meinten, dadurch, dass es jetzt halt eine Open World ist, im Prinzip weißt du nie, wer dich hören kann. Also wenn du halt irgendwie eine Ruine erkundest, kann es halt immer sein, dass irgendwas dich hört. Also vielleicht ist es ein Mutant, vielleicht ist es irgendeine Anomalie, die auf Geräusche reagiert. Mhm. Du hast immer so ein unterbewusstes Gefühl von, irgendjemand kann mich hören. Ja. Irgendwas kann sich plötzlich heranschleichen. Der kann von überall kommen. Und das ist halt, finde ich, eine Form des Horrors, den ich sehr interessant finde. Dieses einerseits einsam zu sein, andererseits aber fast mehr Angst davor zu haben, dass du nicht alleine bist. Das fand ich sehr, sehr spannend.
Ja. Ich muss sagen, ich verstehe auch wirklich immer mehr, was Stalker wirklich so einzigartig macht für so viele Leute. Weil es ist schon eine außergewöhnliche Kombination einfach. Ich meine, klar gibt es Spiele, die dir nichts schenken und wo du das Gefühl hast, ich soll überhaupt nicht hier sein und warum bin ich überhaupt hier und warum ist alles so furchtbar. Aber selten sind das im klassischen Sinne Open Worlds. Klar, zuletzt jetzt Elden Ring hat das irgendwie auch geschafft, aber wieder von einer ganz anderen Richtung als Stalker. Und dann noch kombiniert mit diesen Horror-Effekten. Es gibt kaum Horror-Open Worlds. Da bin ich ja komplett, da bin ich ja absolut begeistert schon wieder. Und dann dieses Ganze, dass es einerseits ein total freies Spiel ist, aber trotzdem irgendwo der Gegenentwurf zu so Bethesda-Welten, wo du eigentlich immer überall hin kannst und alles machen kannst und es ist schon in Ordnung, wenn du das jetzt machst. Auch in Stalker sollst du viel Freiheit haben, aber irgendwie auch nicht, weil wenn du es nicht hinkriegst, kriegst du es nicht hin.
Ganz genau. Ja, genau. In Stalker musst du immer das Gefühl haben, es ist nicht in Ordnung, was du gerade machst.
Ja.
Es ist nicht in Ordnung, in diesen Sumpf zu gehen. Es ist nicht okay, da drüben in die Fabrik zu gehen. Es ist nicht okay, da mit jemandem zu reden. Es ist nicht okay, eine Quest anzunehmen.
Es ist auch nicht okay, hier zu stehen und zu warten.
Es war nicht okay, das Spiel zu starten.
Ja.
Es ist halt wirklich so dieses Risk Assessment. Du musst gucken, okay, da hinten, das sieht aus wie eine richtig große Ruine, da finde ich vielleicht was richtig Geiles. Aber dazwischen ist irgendwie so ein tödlicher Sumpf, von dem ich nicht weiß, was da jetzt eigentlich im Wasser auf mich lauert. Gehe ich da jetzt hin oder nicht? Und meistens entscheidet man sich für, ich gehe nochmal zurück, ich brauche nochmal kurz meinen Thunfisch, damit ich mich noch kurz aufbauen kann. Vielleicht finde ich ja irgendwo noch Munition, damit ich wenigstens ein ganzes Magazin für die Pistole habe. Und dann geht man hin und stirbt. Also von daher, das ist die Stalker-Experience. Und genau das wollen wir ja als Stalker-Fans eigentlich.
Ja, ja. Plus Survival, weil es auch gerade jemand im Chat gesagt hat, Survival wird drin sein wie in Clear Sky. Du musst essen, du musst trinken und du musst sogar schlafen.
Sehr gut.
Weil sonst wirst du weniger effizient. Ich glaube, so einen Hungerbalken gab es nicht, aber bestimmt so ein Icon, was dann kommt, wenn du irgendwie durstig bist. Oder dein Charakter sagt halt so, ich bin so durstig.
Ja, ich glaube, ich hatte eine Einblendung, die mir gesagt hat, gerade hast du ein bisschen Bäuchlein krummeln.
Ich meine, hattest du ja nicht, weil
du hast ja schon Thunfisch die ganze Zeit gegessen.
Das kam kurz bevor ich
Wie im echten Leben.
Ja.
Aber das ist ein bisschen so Pet Peeve von mir, so, wenn ein Charakter Hunger hat, dass man so das Magengrummeln hört. Mm. Und dass der Charakter so die ganze Zeit macht. Das kann ich überhaupt nicht abhaben.
Ja, das stimmt.
Ja.
Abschließende Fazitfrage, um das zu beenden. Gerade weil du, Steffen, am Anfang gesagt hast, du liebst es und manchmal machst du es an und sagst, und dann machst du es wieder aus, weil irgendwie kann man es nicht mehr spielen. Oder du kannst es zumindest nicht mehr so spielen wie damals. Gibt es irgendeine Empfehlung von dir für die Leute, die es damals nicht gespielt haben und die jetzt irgendwie Bock auf den zweiten haben und die irgendwie das Gefühl haben, ich würde den ersten gerne nochmal erleben oder die Faszination verstehen oder irgendwie in Stimmung kommen für den zweiten? Mhm. Gibt es eine Empfehlung, die du aussprechen kannst? Und sei es nur, einen bestimmten Film gucken, der genau das vermittelt.
Also zum einen ist es natürlich interessant, zum Beispiel Serien zu gucken wie Tschernobyl, wo man einfach natürlich die Hintergründe dieses ganzen Desasters dann halt wirklich auch präsentiert bekommt in einer modernen und spannenden Variante. Man kann natürlich auch Dokumentationen darüber gucken.
Ja.
Das fand ich damals auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Man kann den ersten Teil noch spielen. Es ist nicht so, dass er nicht spielbar ist.
Mhm.
Ich finde, man muss sich so ein bisschen Abstriche machen. Er sieht mittlerweile nicht mehr so gut aus. Ist ein bisschen schlecht gealtert, was manche Sachen angeht. Man sollte, wenn man jetzt nicht gerade Stalker-affin ist, vielleicht erstmal Abstand nehmen von den ganzen Community-Mods, weil die sehr gut gemacht sind. Ich will da wirklich gar nicht negativ sein. Die aber sehr, sehr viel mehr Spieltiefe reinbringen und sehr, sehr viel mehr Survival-Aspekte reinbringen, die, glaube ich, jeden, der Stalker erstmal erleben möchte, erstmal abschrecken. Mhm. Dementsprechend, es gibt Stalker auf allen möglichen Plattformen, auch halbwegs optimiert für moderne Geräte. Wie gesagt, man muss trotzdem noch mit Abstürzen, mit Bugs und so weiter rechnen, aber lang nicht mehr so schlimm wie zu Release des Spiels. Da kann man sich auf jeden Fall mal reinspielen und ich glaube, das ist so der beste Tipp. Es gibt dann halt, wie gesagt, noch so Sachen wie Anomaly, richtig. Mhm. Und Stalker Gamma, was nochmal ein Mod ist für die Mod, die halt dann nochmal ein bisschen mehr Spieltiefe reinbringt für alle Leute, die jetzt sagen, ach, Stalker, habe ich damals gespielt, ich habe es dreimal durchgespielt, aber jetzt ein paar Jahre nicht mehr. Da ist das nochmal sehr empfehlenswert, aber ansonsten würde ich sagen, ja, wartet einfach auf Stalker 2, weil das wird dann die moderne und wahrscheinlich hoffentlich beste Experience werden, um da reinzukommen.
Ja, ja, perfekt. Das sind genau die Expertentipps, die ich mir erhofft habe. Das war eine fantastische Runde. Ich finde, ihr habt euch ausgezeichnet ergänzt mit eurem Vorwissen, eurer Einstellung zu Stalker und was lachst du denn da so?
Nur so.
Ja, okay, es war
manchmal
nicht
lache ich halt einfach. Ja,
okay. Es war furchtbar. Nein, es war wirklich eine sehr, sehr spannende Runde zu einem sehr spannenden Thema. Ich glaube, abschließend sind wir gespannt, könnte man sagen. Ich sag mal, nach der letzten Gamescom waren wir sehr besorgt, hatten wir eine sehr negative Einstellung. Nach dem letzten Mal, dass Demi spielen konnte vor 2-3 Monaten, waren wir sehr positiv und jetzt gerade sind wir so ein bisschen in der Mitte und sagen, ja. Schauen wir mal, realistisch betrachtet.
Wird schon.
Ja, 5 von 10 Besorgnispunkten.
Da sind wir angekommen. Vielen, vielen lieben Dank vor allem an dich, Steffen, dass du hergekommen bist.
Vielen Dank an ihr, an euch. An Gamescom.
Ja,
vielen Dank an euch.
Hinten raus ist die Technik schwierig, wir wissen es. Ich kann noch mal empfehlen, dass man unbedingt bei dir vorbeischaut, vor allem in Form von RBTV, weil da findet man dich mit ganz fantastischen Pen and Papers. Man findet dich hier heute auch noch auf der Gamescom. Man kann euer Programm natürlich auch nachschauen auf YouTube. Man kann vorbeischauen, wenn man gerade hier ist. All das sind wundervolle Empfehlungen, denn du bist einfach toll. So. Ja,
Dankeschön, das war sehr freundlich. Dankeschön. Ich bleibe jetzt einfach hier. Ich kriege hier nur Lob.
Ja.
Ich werde hier abgeschminkt, gepudert, kriege was zu trinken.
Absolut, das ist, wir haben noch Schokoriegel für dich hinter der Bühne. Du kannst hier wohnen.
Ich finde das eine starke Tagline. Steffen, einfach toll.
Einfach toll.
Kommt auf ein T-Shirt.
Ja, kannst du auch offiziell als Zitat nutzen, gebe ich hiermit frei.
Dankeschön.
Steffen, einfach toll. Geraldine Hohmann, Gamestar Talk.
Dankeschön.
Naja, auch ihr beide seid einfach toll. Ich habe es sehr genossen mit euch. Auch ihr da draußen und hier vor der Bühne, die zugeschaut habt, seid einfach toll. Vielen, vielen lieben Dank.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Ja. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.